Es ist mir alles über den Kopf gewachsen, mir ganz besonders, dass ich sogar das Kochen eigentlich erst lernen habe müssen auf der Hütte, die ersten 3 Wochen.
Du bist ständig beim Dorn und du bist ständig hinten nach. Und das macht schon mühsam teilweise. Einfach nicht mehr weißt, ganz oft die Situation, wie soll ich das machen?
Im zweiten Hüttenjahr bin ich jetzt viel mehr in Kontakt gekommen mit den Leuten und mit den Bergen und mit den ganzen Bedürfnissen der Leute in den Bergen. Sei es jetzt Ängste oder Euphorie oder Zufriedenheit nach der Wanderung.
Mit einem ganz starken 300 PS Dieselmotor hinter der Hütte. Und der hat so einen Achtergrundel auf und dazwischen. Die größte Stütze war 33 Meter hoch.
Also eigentlich ist die Frage, möchtest du den Preis bezahlen? Dass du jetzt die 4 Monate niemanden siehst vielleicht, keine Familie oder Freunde?
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Willkommen zu einer neuen Episode des Alpenverein Basecamp. Mein Name ist Flo Rudig und meine heutigen 2 Gäste waren schon einmal in einer Episode zu hören, Episode 16, unmittelbar bevor sie die neuen Pächter der Bettelwurfhütte im Tiroler Karwendel geworden sind. Damals mit vielen Vorstellungen, Plänen, Träumen, wie sie es denn angehen wollen, das Leben als Hüttenwirte. Sie waren Berufsaussteiger und Hüttenquereinsteiger. Katrin Buttenhauser als gelernte Pharmazeutin, Michael Schiffmann als Mechaniker. Mittlerweile sind 2 Saisonen vergangen, 2 sehr intensive Saisonen. Sie sind beide gemeinsam noch hier. Aber ob Sie jemals wieder eine Hütte bewirten wollen, über das wollen wir heute sprechen. Grüß euch.
Hallo.
Ja, hallo Florian.
Also ihr seid noch ein Paar. Das ist stabil geblieben?
Genau, das ist stabil geblieben. Gott sei Dank, ja. Katrin war eine große Hilfe natürlich oben. Alleine, das wäre da schon anders ausschauen da, ja.
Und ihr habt jetzt 2 volle Saisonen hinter euch.
Mhm. Genau, ja.
Ob ihr noch eine vor euch habt, das wollen wir jetzt als Spannungsbogen ein bisschen erhalten.
Genau, ja.
Aber wollen wir vor allem hinterfragen, bilanztechnisch, wie idyllisch, romantisch, beziehungsweise hart und schweißtreibend der Job als Hüttenwirt tatsächlich ist. War es eine gute Idee, den Job hinzuwerfen und Hüttenwirt zu werden?
Also das würde ich jetzt nicht bereuen, vor allem weil es eine ganz neue Herausforderung war. Und wenn man sowas meistert, hat man dann am Ende schon das Gefühl, dass man eigentlich andere Herausforderungen dann sogar noch zusätzlich im Leben eher angeht. Also es war sehr schwierig am Anfang, zugegebenermaßen. Es ist mir alles über den Kopf gewachsen, mir ganz besonders und Michael vielleicht ein bisschen weniger, weil der einfach technisch und in vielen Bereichen schon sehr versiert war. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich sogar das Kochen eigentlich erst lernen habe müssen auf der Hütte, die ersten 3 Wochen. Also ich habe zwar für mich fast jeden Tag gekocht, leidenschaftlich, auch für manchmal einen zweiten, und das habe ich gern gemacht, aber viel mehr, das war dann schon nicht drin. Und das auf der Hütte war tatsächlich ein Experiment. Die ersten 3 Wochen habe ich alle Gerichte ausexperimentiert und mich angenähert an die Bedürfnisse von die, ja, von die Bergsteiger. Und das ist mir mehr und mehr gelungen, Gott sei Dank, sonst hätte ich dann kein grünes Licht gehabt.
Weil du hast ja hehre Ziele gehabt. Du hast gesagt, du machst Brot selber. Du machst die Marmelade selber, du willst Joghurt selber machen. Und warst eigentlich beschäftigt zuerst einmal mit, ich will für so viel Leute kochen können.
Genau, also ich habe auch das Knödel lernen müssen. Ich habe noch nie einen Knödel gemacht davor und auch noch nie einen Gulasch gekocht, weil ich eigentlich vegetarisch gelebt habe. Aber ich habe gewusst, ich muss alle Glaubensmuster über Bord werfen, weil jetzt geht es um die Gäste. Und für mich war das wirklich Learning by Doing. Die ganze Saison hinweg und die 2. Saison jetzt sogar, kann man sagen, hat man es jetzt wirklich geschafft, dass man sagt, okay, das passt. Sicher muss man sich weiterentwickeln, aber...
Genau.
Ja.
Bei der 2. Saison ist halt nicht mehr so, dass man sich gleich rausbringen lässt. Das war natürlich schon viel besser. Weil bei der 1. Saison, kann man sagen, waren wir richtig überfordert beide. Gut, für den, das haben wir schon zum Teil erwartet. Aber gerade in der Küche, das war schon nochmal eine andere Nummer. Wir haben da die Zahlen von den Vorpächtern gekriegt, wie viele Nächtigungen da auf der Hütte waren. Und das waren 2400, die meisten von den Vorpächtern. Und bei unserer ersten Saison waren es 3200.
Das ist ein Drittel mehr.
Das ist ein Drittel mehr, ja, genau. Und dementsprechend haben wir halt auch unser Team zusammengestellt und waren die ganze Saison stark unterbesetzt, wirklich stark unterbesetzt. Und ich traue mich zu sagen, unter 15 Stunden gar nicht, dass wir gearbeitet haben in der ersten Saison. Vielleicht ganz am Anfang die erste Woche und die letzte Woche. So ungefähr. Da ist halt schon stressig gewesen, das Ganze.
Ihr habt ja mit einer Mitarbeiterin angefangen, kann ich mich noch erinnern?
Einen Mitarbeiter, ja.
Eine Mitarbeiter.
Genau.
Mhm. Und jetzt?
Jetzt haben wir mindestens einen mehr.
Okay.
Also ja. Meistens und die zwei, Familien, mindestens einen.
Die Familie arbeitet auch tatkräftig mit, die haben auch noch rekrutiert.
Mhm. Die sind regelmäßig oben?
Die sind erstens ab und zu oben, aber hauptsächlich als Bodenpersonal für die Einkäufe.
Die machen zuständig. Euch unten quasi das Lager voll.
Genau, die machen das Lager voll, die verrammen den Müll. Das ist ja das Thema, wo du jemanden brauchst, was sich da auskennt, wo du verlassen kannst, weil du das nicht direkt siehst.
Ja.
Das Salbern aufladen und so weiter. Das sind einige Punkte, ja.
Das haben sie die erste sowie auch die zweite Saison gemacht. Und die erste Saison war man teilweise so knapp bemessen mit dem Arbeitspensum, dass sie uns sogar Knädel gemacht haben. Die Oma von Michael, die Oma. Nachher die Eltern und die Tante haben uns Speckknädel gemacht und Kaspatzeln und die haben sie uns aufgeliefert, weil wir wirklich, ja, wir waren ausgegangen und hatten keine Zeit mehr gehabt, um das nachmachen, weil wir teilweise ausgebucht waren in der Hochsaison. Und ohne unsere Schwiegereltern in dem Fall da, ja, hat man gar nicht gewusst, wie man da.
Das heißt, ihr habt eigentlich viel zu wenig Material und zu wenig Personal gehabt.
Also vor allem Personal und zu wenig Sachen vorgemacht. Du bist noch nicht mehr dazugekommen, was vorzumachen. Zum Beispiel die Knädel sind ausgegangen, ist alles ausgegangen. Ja,
genau, und bis dass wir zum Beispiel auch draufgekommen sind, okay, im Notfall kommt man die Knädel abstellen. An sowas haben wir nie gedacht als Einsteiger, dass es eigentlich mittlerweile am Markt alles fertig gibt. Und in der Not konnte man sich da sogar aushelfen mit allem. Und das war eigentlich...
Genau. Ist zwar nicht unser Ziel, aber in der Not kann man sich da aushelfen. Und das haben wir nachher zum Schluss auch öfter gemacht, weil es einfach nicht mehr gegangen war.
Da helft es euch aus. Wie oft habt ihr es noch selber gemacht? Oder macht es überhaupt noch was selber? Sprich, also, weil Brot machen, das braucht Zeit.
Ein Joghurt aufsetzen. Gerade das Thema Brot backen, das haben wir uns ja letztes Jahr vorgenommen. Haben wir das Mehl dazu bestellt. Das war im Endeffekt dann ungefähr 800 Kilo bis eine Tonne Mehl, was wir in der Saison gebraucht haben. Und haben bis auf 20 Kilo Brot, was wir gekauft haben, alles selber backen. Also alles im Holzofen vor der Hütte mit offenem Feuer. Da macht man zuerst Feuer, das ist ein bisschen aufwendiger. Und dann putzt man einen Backraum aus und dann kann man 4-5 Stunden backen. Und das haben wir eigentlich durchsuchen bis heuer. Letztes Jahr haben wir zur stressigsten Zeit, wie gesagt, 20 Kilo dazu kaufen müssen. Und heuer haben wir gar nichts mehr kaufen müssen.
Ja, also einmalig haben wir Brot kaufen müssen, aber allgemein haben wir wirklich die Gäste nicht zu viel versprochen mit dem Vorhaben, dass wir alles selber machen wollen, weil wir das Joghurt immer selber gemacht haben, das Brot die Knädel haben wir immer auch selber gemacht, die da, im Notfall einmal vielleicht andere. Aber alles in allem haben wir jetzt wirklich alles selber gemacht, auch die Kuchen. Und ja,
Aufstriche. Das haben wir durchgezogen. Das Konzept des Regionale, meist biologisch und selber zubereitet, das haben wir zu vielen Prozenten durchgezogen, ja.
Aber dann, ihr habt es arbeitsstundenmäßig schon einmal gesagt, aufstehen war dann wirklich so, ihr habt ja damals vorgehabt, 5.30 Uhr aufzustehen, damit sich das mit dem Frühstück ausgeht und 22 Uhr Schicht im Schacht. Wie ist es wirklich und geht das 7 Tage so durch?
Also es war dann 6 Uhr, nicht 5:30 Uhr, zum Glück war es 6 Uhr bei mir und ist eigentlich zu 90% bis 10, 10:30 Uhr durchgegangen. Das kann man schon so sagen. Und täglich.
Ja, also das heißt, da trifft die Vorstellung die Realität.
Ja, schon, kann man schon sagen, ja.
Wie kommt man da raus, energiemäßig?
Ja, unterschiedlich. Also,
ja, also durch das, dass wir herausgefunden haben, wie so regelmäßige Abläufe optimiert werden können und gut aufgeteilt zwischen den Mitarbeitern, bewegt man sich dann schon in einen Rhythmus. Und ohne den Rhythmus war es jetzt schon sehr anstrengend. Mhm. Ist so auch, aber der Rhythmus hilft dann eigentlich über die ganzen Monate hinweg.
Genau. Ja. Und ich habe letztes Jahr das 6 Uhr aufstehen jeden Tag und dann auf Nacht auch noch da bleiben, bis der letzte Gast schlafen geht. Habe ich heuer gesagt, das mache ich nicht mehr. Also heuer haben wir das so gemacht, wir haben das Frühstück am Vortag vorbereitet und ein Mitarbeiter ist dann aufgestanden, hat das alles hergerichtet und ich bin dann um 7 Uhr dazu gekommen, so ungefähr. Und am Abend hat er nach schlafen gehen können und wir haben einen Spardienst gemacht. So.
Ah, okay.
Ja,
das
genau.
Hat regelmäßig so gemacht.
Und das haben wir die Saison regelmäßig so gemacht und das war viel entspannter. Ja.
Werden wir aber sogar gar nicht mehr so machen, sondern da haben wir jetzt nur mal eine bessere Lösung. Ja. Nach der Saison haben wir zufällig mit einem anderen Hüttenwirt geredet, der das schon 20 Jahre macht. Und der hat einen Timer eingestellt für einen Kaffee. Und das ist der limitierende Faktor in der Früh, dass die, der Mitarbeiter aufstehen muss und einen Kaffee einschalten, weil der am längsten dauert. Mhm. Jetzt haben wir da auch wieder.
Da hast du eine Zeitschaltuhr.
Ja. Ja,
aber im Fall Dings sind wir nicht drauf gekommen, dass das eine Möglichkeit war. Ja.
Ja, das ist schon lustig. Da muss ich schon der 20 auf den
Ja, genau.
Ich muss sagen, es gibt Zeitschaltuhren. Aber Katrin, ist das Kochen jetzt was, was dir noch gefällt? Weil ihr habt schon damals, bevor ihr rauf seid, habt gesagt, ja, vielleicht entlastet der Michael einmal. Wenn es allzu zart ist, war das so und tätest du dich freiwillig fürs Kochen melden weiterhin?
Also ich möchte weiterhin jeden Tag mindestens ein Gericht kochen. Das macht Spaß und auch die Verbesserungsmöglichkeiten, was man sich zum Beispiel Erfahrungen sammelt, auch bei guten Küchen oder so, das macht total Spaß und ist inspirierend, finde ich. Und das darf ich auch gerne umsetzen wieder auf der Hütte. Wo sie ab jedoch jetzt anders mache, ist, dass ich nicht mehr den ganzen Tag in der Küche stehe, sondern dass man sich die Gerichte aufteilt. Also wir haben jetzt zum Beispiel jemanden angestellt gehabt, die hat die Aldranser Alm 8 Jahre lang geschmissen, die Kuchel. Und die hat uns nochmal in ganz die Kuchel optimiert. Die hat gesagt, okay, der Salat, den kann man so vorbereiten, das geht dann einfach ruckzuck, wenn man so in den Kühlschrank stellt und mit dem Dressing dazu. Und die hat uns auch Gerichte gekocht, ganz neue Ideen oder die Kuchen backen. Und vor allem war das eine gute Investition, die Dame, weil sie einfach unsere Mitarbeiterin, die nepalesische Mitarbeiterin, super eingelernt hat. Und jetzt war das ein super reibungsloser Ablauf die ganze Saison über, dank unserer, dank der Andrea.
Ja, genau. Ja. Und letztes Jahr war es so, wenn wir ihm gemacht haben, dass ich Zeit habe, zu mir helfen, wenn der Kochel zu der Katrin helfen, zu uns unterstützen. Das war schon ab und zu der Fall, aber wenn ich mal gerade nicht im Service war oder irgendwelche anderen Sachen zum Tag gehabt habe, dann habe ich Bestellungen gemacht, das gemacht, technische Sachen gemacht. Also die Wasseranlage ist sehr komplex auf der Hütte. Das war, hat dann auch viel Zeit gekostet und habe ich sehr wenig Zeit gehabt, um in der Küche effektiv zu helfen, wenn man schnell vielleicht irgendwas schnipseln.
Nein, das sind auch immer wieder Interventionen, die einfach höhere Gewalten sind, wie das Wasser mal nicht mehr funktioniert.
Genau,
das war wirklich die erste Saison. Die Hütten war voll, das Wochenende ist vor uns gestanden, ein volles, und das Wasser war...
Also so, in der Früh bin ich aufgestanden, da ist noch wenig gekommen aus dem Wasserhahn. Nachher sind die ganzen Gäste noch abwaschen gegangen, um 9 Uhr ist Wasser aus gewesen. Es waren über 40 Leute auf der Hütte da in der Früh, das heißt Berggeschirr. Und das Wochenende ist ausgebucht, ist vor uns gestanden und wir waren aber leider zu dritt. Und da habe ich ganz einen halben Tag damit verbracht, zum schauen, warum das Wasser nicht mehr rinnt. Und kann mich noch gut erinnern, hab noch telefoniert, habe die Zuständigen nicht erreicht, habe es noch irgendwie rausgefunden, was da fehlt. Das war ein Filter, ein verstopfter, habe das noch gerichtet, genau. Und um 4 Uhr nachmittags sind wir noch fertig gewesen mit dem Frühstücksgeschirr zum Verrammen.
Echt, ein Filter, den musst du finden.
Den musst du finden, ja, wenn du die Anlage, das ist schon ziemlich komplex, den musst du finden und dann ausputzt. Nachher da hat es eine gewisse Zeit noch gedauert, bis die Tanks wieder voll waren. Und um 4 Uhr sind wir noch fertig gewesen mit dem Geschirrspüler. Du brauchst ja Geschirrspüler, alles Mögliche, dass du das wieder da bewältigst.
Ja, und das hat ja einen ganzen Rattenschwanz nach sich gezogen.
Genau.
Die ganze Arbeit ist gestanden und hat sich aufgestapelt, sodass wir eigentlich in einer Notsituation nachher am Abend die Runde gefragt haben, wir brauchen jemanden, der uns ausnahmsweise mithilft, ob jemand sich bereit erklärt. Dann haben sich sofort zwei gemeldet, sie wollten immer schon von hinten arbeiten, weil sie da noch Nacht länger bleiben, weil das ist ja eine super Möglichkeit, ein Paar war das. Und die haben ab dem Augenblick mit umgepackt, haben das Geschirr verrammt und angewaschen, haben ja, alle möglichen Sachen, also bei der Bar ausgeschenkt und so weiter. Die haben putzt und ja, die haben uns eigentlich aus der Misere gerettet.
Ja, und das ist super gegangen. Die waren auch richtig bemüht und haben einen Umgriff gehabt. Und wo es gerade gegangen ist, haben sie
uns unterstützt. Ein gutes Team, da sieht man, dass die im Haushalt auch zusammenarbeiten, genau, weil sie sich wirklich ergänzt haben.
Und sie haben frei gehabt, dass sie die Chance haben gekriegt haben, da mitzuwirken. Und wir haben frei gehabt, dass wir Hilfe gehabt haben. Also ist das super gelaufen, ja.
Aber wenn man euch so zuhört, ist es eigentlich auf der einen Seite ein Gastronomiejob, auf der anderen Seite ein Technikerjob, da bin ich noch weit weg von idyllischer Bergwelt. Da habe ich eigentlich nur den Nachteil, dass ich so ausgesetzt bin und dass meine Ressourcen limitiert sind. Erzählt mir was Schönes. Oder ist es so? Ist es wirklich so?
Das waren jetzt schon extreme Situationen, aber was wir jetzt erzählt haben. Also die Überraschungen.
Was
und jetzt, ich muss jetzt von meiner Seite sagen, im zweiten Hüttenjahr bin ich jetzt viel mehr in Kontakt gekommen mit den Leuten und mit den Bergen und mit den ganzen Bedürfnisse von den Leuten in den Berg, also sei es jetzt Ängste oder Euphorie oder Zufriedenheit nach der Wanderung.
Kann man schon sagen, es ist eigentlich ist ein beinharter Gastronomie-Job, was sich auf eine kurze Zeit konzentriert, also sehr viel los, sehr viel Frequenz. Ja, ja. Aber was man sagen kann vom Publikum, ist anders wie im Tal, weil jeder, was da hinkommt, freut sich, dass er da ist. Hat die gewissen Lasten hinter sich lassen müssen, weil der Weg halt schwer ist. Das Karwendel ist für die meisten Touristen einfach schwarz am Begehen. Und somit ist es, sind es sehr viele kurze, aber nette Begegnungen. Und intensive Begegnungen. Und dann fragen sie vielleicht noch, wie die Wege weitergehen. Und dann kommt man ins Gespräch über das Thema Bergsteigen. Also das ist schon eine schöne Sache. Und das ist jetzt in der Berggastronomie, weil es ist ja Gastronomie, ist das schon ein großer Unterschied, finde ich. Dass das Publikum einfach da ein anderes ist, weil sie
die Bedürfnisse jetzt nicht rein drauf lenken aufs Essen, sondern auch das Erlebnis vom Gesamten.
Genau, wir haben ja Beispiel, das sind zum Beispiel, wenn sie vom Gipfel zurückgekommen, vom Battlewolf, da kann man oft zum Mittag zurück. Und wenn das ein schöner Tag war und die da erfolgreich waren mit der Tour, die hocken sich dann auch in die Terrassen, in die Sonne, sind zufrieden, die brauchen nichts trinken, brauchen nichts essen, sind einfach entspannt und zufrieden und freundlich. Und das ist schon eine coole Sache, finde ich.
Besondere Qualität eigentlich.
Genau, ja.
Wie der Gast oben mental drauf ist
und
auch wie du sie kennenlernst, oder? Also wie man einander kennenlernt.
Wie man sich begegnet, wie man sich begegnet, ja. Weil ich finde, am Berg kann man sich auch freier begegnen, weil man den Alltagsstress von Tal jetzt ein bisschen zurückgelassen. Gut, wir haben zwar einen anderen Stress oben, aber die Gäste haben das eigentlich nicht mehr, weil die gehen da 6 Stunden, 8 Stunden und da kann man sich schon freier begegnen dann, ja.
Ja. Aber das heißt, ihr müsst so gut in eurer Arbeit sein, damit man sich leisten kann, sich dem zu widmen. Weil, so wie du gesagt hast, bevor du das erste Mal oben warst, du willst eigentlich sehr wohl einmal am Tag oder mehrmals am Tag raus zu den Gästen kommen. Du hast dir das erkämpfen müssen,
genau,
dass so du da überhaupt draußen bist.
Richtig, ja.
Lässt sich ja definitiv,
also gerade die zweite Saison habe ich mich bewusst dann mehr mit den Gästen auseinandergesetzt, weil ja die Kapazität war. Und da ist mir sehr aufgefallen, dass die Gäste eigentlich riesige Herausforderungen angehen mit so einer Bergtour. Die waren zum Teil noch nie auf so einer Höhe. Oder sind noch nie so steile Gerade gewandert und Wege und schmale Wege. Und man kennt eigentlich von einzelnen Beispielen, dass sie wirklich Angst haben, am nächsten Tag zum Teil den Weg wieder zurückgehen zu müssen. Und dann spielst du da ein bisschen auch als psychologische Schiene, dass das mit der gewissen Technik und der Achtsamkeit ganz leicht geht und du wirst sehen, das wirst du dann nie vergessen. Und ja, also das ist wirklich sehr markant, dass die Menschen dort teilweise wirklich sich überschätzen, wenn sie die aufkommen.
So, ist nicht selten gewesen, dass jemand gekommen ist und komplett aufgelöst gerät hat, weil er gewusst hat, er muss am nächsten Tag da wieder weggehen.
Wirklich?
Ja, das war nicht selten. Und da muss man halt nachher komm ein bisschen gut zureden, jetzt bist du hergekommen, nachher schaffst du den nächsten Tag leicht oder muss man ein bisschen anpassen, aber das geht dann schon meistens irgendwie.
Ja, und wie oft die Frage gekommen ist, da gibt es ja eine Bahn, eure Materialseilbahn, genau. Können wir da mitfahren?
Also, oder die sind vom Weg gekommen, was von der Feishütte nochmal kommt und der ist eigentlich leichter, als wir der Weg nachher von der Hütte ins Tal rein. Und dann kommen sie her, ja, hoffentlich ist der Weg ins Tal leichter, weil da nicht schon so schwer war. Und dann kann man nicht sagen, er ist leichter. Da muss man ja schon sagen, dass das ein bisschen anspruchsvoller ist. Aber man kann sich schon motivieren, dass die das dann zu 100% geschafft haben, die Leute. Kann man auch sagen, ja.
Zur Bahn kommen wir noch, weil die Antwort lautet, ab kommende Saison anders. Da
ja, genau.
Leute mitfahren. Genau, aber da kommen wir noch dazu.
Ja, genau.
Mich würde interessieren, es gibt aber dann, wenn ihr das gute Zureden, wenn man merkt, das zeigt Wirkung bzw. beruhigt die Leute oder stärkt sie, gibt es ja nicht immer den guten Ausgang, sondern es gibt da die Leute, die da oben wirklich in Bergnot sind, wo man den Anruf bekommt, wo man übermittelt bekommt, dass gerade ein Notfall ist.
Genau.
Wie ist euch damit gegangen?
Also da haben wir eben beide Situationen gehabt, dass wir einen Anruf gekriegt haben von jemandem, dass der in Bergnot ist, aber auch, dass wir gesehen haben, du da oben, haben wir auf den Gipfel geschaut. Menschen gesehen, das kann sich nicht mehr ausgehen, dass der das schafft, an dem Tag die Hütte zu erreichen. Und das kann ich kurz erzählen, das war ein holländischer Gast, der ist am Vortag schon gekommen. Der letzte Gast, was gekommen ist, im Nebel, dreckige Hosen, also man hat gesehen, dass sie öfter hingefallen ist und sie hat nervös gewirkt. Wir haben schon ein bisschen geredet mit ihr, was sie vorhat und so. Man ist schwer zugekommen zu ihr mit reden. Am nächsten Tag ist sie dann, wollte sie den Gipfel, die Gipfeltour machen, die Überschreitung kleiner, großer Bettelwurf und ist dann um 9 Uhr aufgebrochen, wieder der letzte Gast, der gegangen ist. Und gut, wir haben ziemlich viel zu tun gehabt und dann kurz vorm Abendessen um 17:30 oder so sehe ich auf dem Gipfel oben, wie sie erst Richtung großen Bettelwurf auf dem Weg ist, also Verbindung zwischen kleinen und großen. Das heißt, einen halben Weg hat. Ja, und das aber den ganzen Tag unterwegs. Dann habe ich gewusst, dass die das eigentlich nicht mehr schafft. Und habe dann überlegt, wie ich das mache. Habe mir die Telefonnummer für ihr ausgesucht, weil ich zufällig wusste, das muss die sein. Ich habe zufällig gewusst, wie sie heißt. Und habe da die Telefonnummer im System gefunden, im Buchungssystem. Habe sie angerufen. Dann hat sie gleich gesagt, ja. Nein, geht schon. Sie hat einen Fehler gemacht, hat sie gesagt. Sie ist jetzt auf dem Weg langsam und sie schafft es schon. Okay, ja. Dann habe ich derweil das Essen serviert und nebenbei ein bisschen nachgedacht. Ja, ich wusste, ja, die kann das nicht mehr schaffen. Das geht sich einfach nicht aus. Dann habe ich sie nochmal angerufen und gesagt, zwei Möglichkeiten. Entweder rufen einen Helikopter oder ich komme die holen. Nein, keinen Helikopter. Sie schafft das schon. Ihr geht es ganz gut, hat sie gemeint. Also wirklich am Telefon hat sie auch ganz gut gelungen eigentlich. Somit habe ich dann beschlossen, dass ich entgegengehe mit dem Hund. Dann bin ich um 7 los. Ja, zu ihr auf Richtung großen Bettelwurf in den Klettersteig rein. Das hat sich als großer Fehler herausgestellt, weil was ich nicht auf dem Schirm gehabt habe, dass da eine Gewitterwarnung war. Das Gewitter ist auch gekommen. Also es waren zwei Gewitter, eins hat sich noch verzogen. Da war meine Idee, gerade das Mädel aus die Saala, du brauchst die Bergrettung nicht mehr ran im Ohr rufen, da kommt keiner. Gerade schauen, dass das Mädel von die Drahtsaala wegkommt und Biwak und immer gut ausgerüstet irgendwo in die Wiesen und geschützt dann hinsitzen. Das war meine erste Idee. Dann hat es das Wetter verzogen. Man denkt, man konnte durch ein Gewitterloch, man konnte es schaffen, wieder zu hitten. Und bin dann noch hingekommen zum Mädel, habe sie an der Hand geführt und nachher Richtung Hütte gebracht.
Wie spät war es da?
Da war es nachher um 9 Uhr, bin ich zu ihr hingekommen. Das Problem ist gewesen, ich bin da ein paar Schritte mit ihr gegangen und habe gerne mal gesehen, oder habe sie natürlich so geredet, gesagt, du siehst ja nichts, du siehst ja nicht, wo du hingehst. Jetzt war die Frau blind. Die hat schwarz-weiß gesehen und das noch relativ wenig. Also im Karwendel kann man sagen, bist du blind, weil du siehst den Kontrast nicht. Und so ist sie auch gegangen und dementsprechend hat sie ausgeschaut, die Füße waren komplett zerschunden, unterschlagen, die Hose war aufgerissen und sie ist allein mit meiner Hilfe trotzdem so sicher über 10 Mal hingefallen nach unten. Und ich habe sie teilweise oben tragen müssen, richtig kräftig heben an der Hand. Sie ist noch hingefallen und sie hat gesagt, sie kann nicht mehr. Sie war körperlich fertig, sie war nervlich fertig, sie hat Panikattacken gehabt und es war alles fertig. Und ich habe aber gewusst, es bringt nichts mehr, wenn das andere Gewitter kommt. Das ist da oben nicht so bergig. Das war richtig ein starkes. Da hat man die Wetterfront von Innsbruck kommen gesehen, die schwarze. Sehr langsam, aber heftig. Stetig. Und dann haben wir es mit Ach und Krach zu der Hütte geschafft. Das Mädel war so fertig, dass sie nicht einmal über die gerade Terrassenalarme gekommen ist. Weil da habe ich sie sogar noch heben müssen, weil die war zusammengeklappt.
Die hat es allein ja gar nicht mehr geschafft.
Eigentlich. Niemals, die war nicht mehr angekommen. Ja. Und dann haben wir uns in die Hütte reingesessen, um 10, 10:30 war das dann. 10:30. Und dann, der hat auch nicht mehr sitzen können, der war einfach gleich durch. Aber es ist alles gut ausgegangen, genau, Gott sei Dank. Und am nächsten Tag hat sie zusammengepackt, die Frau, und sie hat gesagt, ja, sie möchte jetzt, sie geht jetzt wieder ins Tal. Gesagt, ja,
nein. Michael hat sie nicht da.
Nein, das ist ja wirklich verboten. Er hat gesagt, entweder das wäre da mit der Materialseilbahn gegangen von der Baustelle, da kommen wir noch dazu. Oder du bleibst mindestens eine Nacht da und schaust, wie es der Morgen geht, und dann schauen wir. Und sie ist dann nur da geblieben, hat sich dann erholt und ist dann am nächsten runtergegangen, war auch wieder kompliziert, hat es Komplikationen gegeben, aber sie ist wieder gesund in Holland, hat sie mir geschrieben.
Eine E-Mail geschrieben. Aha, nachher,
ja, genau. Ja.
Hat sie öfter telefoniert beim Abstieg? Oder?
Da haben wir von den Gästen mitgekriegt, dass sie teilweise dran haben müssen über
Fotos hat sie mir geschickt. Ja, genau, das auch, ja. Und Fotos hat sie mir geschickt, ob sie da richtig ist. Ja. Und da ist ein Gast gekommen, eben, der hat gesagt, dass sie beim letzten Schotterfeld das nicht gefunden hat und wieder irgendwo war.
Macht sie das öfter? Seit sie da drauf kommen oder war das once in a lifetime und sie wollte nicht abrücken von dem Plan?
Ihre Meinung war, also sie hat das öfter gemacht. Sie hat uns das erklärt, sie macht öfter mal eine Runde. Sie hat relativ gut Deutsch gesprochen. Aber was sie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hat, zwar Klettersteig ist das A, B, das ist ja nicht schwierig. Oder mal eine D-Stelle. Mhm. Eine D-Stelle ist schon rein, ja, aber nicht schwierig. Und sie hat gemeint, ein Klettersteig, da hat sie eine Führung und geht, und dann findet sie einen Weg. Aber das ist im Karwendel halt komplett anders, ne? Und das hat sie jetzt mit dem nicht auf dem Schirm gehabt und hat sich komplett überschätzt. Also ich weiß nicht, was ich da vorgehabt habe, aber so überschätzen, das ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie sie das gemacht hat.
Wie geht es euch überhaupt damit, dass eigentlich ihr die mögliche Rettung, beziehungsweise die Expertinnen da oben auf der Hütte seid, dass ihr automatisch in der Verantwortung steht, zu helfen?
Ja, da...
Oder seht ihr das auch anders?
Wäre ich auch fast einmal eingeschlittert, muss ich sagen, weil die Bergrettung Holl angerufen hat und da waren zwei Männer, zwei Studenten aus Leipzig, die sind gerade vom Klettersteig ausgestiegen und dann war aber auf einmal 70 cm Schnee. Da haben sie aus Erschöpfung nicht mehr weitergehen können. Und der hat einfach ganz normal pragmatisch gesagt, entweder ich kann das, dass ich die hole, und sonst muss er halt mit der Mannschaft kommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich mich aber schon ganz ordentlich auseinandersetzen, ob ich das schaffe. Und dann bin ich eigentlich zum Schluss gekommen, nein, dass lieber die Bergrettung kommen soll. Weil das hätte ich wahrscheinlich gar nicht geschafft, dass ich die da motiviere am Ende, wenn ich unten bin, dass ich die mit aufziehe, wenn sie eigentlich schon total erschöpft sind. Mhm. Und jetzt ist dann wirklich die Bergrettung mit 6 Mann gekommen und die haben aber auch ihre ganze Kraft gebraucht, dass sie die aufholen, die 2 Jungen.
Ja, und seht ihr da die Verantwortung automatisch bei euch?
Also ich sehe jetzt...
In dem Fall jetzt nicht. Ja. Habe ich jetzt eigentlich entschieden, dass die Bergrettung macht. Aber wenn ich kommt und ich weiß ja, wo die Leute sind, nachher sehen wir schon eine Verantwortung, was in der Nähe von der Hütten passiert.
Also ich sehe schon, dass man auf jeden Fall eine Verantwortung hat. Aber es ist schon mal eine ganz schwierige Frage. Weil jetzt bei dem Mädel, was ich erzählt habe, war einfach sinnvoll gewesen, ich hätte einen Hubschrauber angerufen. Wenn sie jetzt sagt, nein, ich aber weiß, dass sie das nicht mehr anschafft, was soll ich da? Dann bin ich in der Zwickmühle. Weil da hat es in Halltal eh schon mal eine Geschichte gegeben, hat mir ein Bikeretter erzählt. Da ist das genauso gelaufen. Der hat das gesehen, dass der das nicht mehr schafft, hat einen Hubschrauber angerufen und einer gesagt, nein, ich will das nicht und ich zahle das auch nicht. Und dann fängt das schon an, ne? Das Ganze. Mhm. Ich fühle mich da schon verantwortlich, aber man muss das schon irgendwie einschätzen können dann. Dass man vielleicht auch ein bisschen leichter fällt, da ich ja lange bei der Bikerettung war und schon viel Bikerfahrung habe. Aber leicht ist das nicht, da richtig zu handeln.
Wann würdest du in deinem Fall dann gegen den Willen doch den Helikopter rufen? Jetzt mit deinen Erfahrungen.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.
Also wenn Mike, also da darf ich mich einfach auf meine Expertise verlassen, wenn ich weiß, das kann gefährlich sein, der schafft das nicht mehr, dann rufe ich einfach einen Hubschrauber und die Bergrettung. Und das kann ich dann auch verantworten. Das darf ich jetzt so sagen.
Mhm. War das seither mal? Oder bist du dann immer selber gegangen oder hat es der Gast geschafft?
Unterschiedlich. Wir haben einige Gäste abgeholt. Das war jetzt nicht, das Mädel war jetzt vielleicht spektakulärste, aber nicht das einzige. Und die Bergrettung war auch ab und zu mal oben. Also, es ist unterschiedlich, ja. Also, so wie die Katrin die Geschichte erzählt hat mit dem Schnee, da habe ich gesehen, ich gehe jetzt nicht eine Stunde lang durch den Schnee, stapfe und hole die auf, aber ich weiß nicht, ob die kurze Hose haben, drumpatschen und kann sein, dass ich nachher mit ihnen unten hocke und friere. Das können wir schon einschätzen, dass ich da die Bergrettung
hole. Dass man selber die Bergrettung dass man braucht, die, wahrscheinlich.
Dass man, ja, eben, dann braucht man sie vielleicht selber noch. Und das muss man schon einschätzen.
Ja.
Ja. Wie gern gehst du da generell los?
Unterschiedlich. Also, wenn jetzt jemand, da waren mal zwei Männer, die waren nach dem Klettersteig, haben mich persönlich angerufen, sie haben nichts mehr zum Trinken, sie haben sich da verschätzt und sie brauchen unbedingt was zum Trinken, weil sie schaffen es nicht mehr. Ja, nachher war das da mal eh schon spät, 9:30, aber dann habe ich es gesehen, gehe halt mit dem Hund eine Runde, bin denen da eine Dreiviertelstunde entgegengegangen und hat mich dann nicht so gestört. Aber wenn man zu viel zu tun hat, ist das natürlich ganz anders, dass man gar nicht die Kapazität hat eigentlich, dass man weggeht. Ja, und denen hilft.
Ja.
Mhm. Ja.
Jetzt habt ihr Besonderheit gehabt, den Sommer. Mhm. Es war ganz, also über all die Monate Baustelle. Ihr habt jetzt endlich eine Seilbahn, die eben auch in kleinem Maße, aber doch eine Person, mehrere Personen transportieren kann. Das Ding ist erneuert worden. Während dem laufenden Betrieb. Erzähl's ganz kurz, wie war das und was wird das ändern?
Ganz kurz ist wahrscheinlich nicht so einfach, weil es war die ganze Saison. Also das war die alte Seilbahn, die ist 1964 gebaut worden und ist einfach so in die Jahre gekommen und wo weder sicher noch gut geeignet für so eine starke Frequenz, weil das nicht für das geplant war. Und haben sie sich eben entschieden, das neu zu machen. Die eine haben sie dann relativ schnell angezwickt am Anfang von der Saison. Und da haben sie dann anstatt dessen eine Behelfsseilbahn gemacht. Also wie heißt das? Ein Seilzugkran mit einem ganz starken 300 PS Dieselmotor hinter der Hütte. Und der hat so eine Achtergondel auf und anzuchen. Mit die größten Stützen, wo 33 Meter hoch. So ein Riesending. Und die haben die sowohl wir verwendet dann für das Material, für die Belieferung für die Hütten, als auch die für die Baustelle. Ja,
und die Bauarbeiter haben die Bauarbeiter einfach selber, da rauf genau müssen, um die neue Seilbahn erst zu errichten.
Mhm.
Da ist aber 2-3 Monate eigentlich gar nichts von der neuen Seilbahn noch gestanden, wo eigentlich nur die Behelfsseilbahn
Impro. Da haben sie zum Beispiel einen Bagger, haben sie mit der Seilbahn aufgeführt. Richtig, eigentlich ein cooles Unterfangen. Ja, ist zum Glück gut gegangen.
Aber ihr versorgt ja hauptsächlich die Hütte mit PV-Strom und Batteriespeicher. Jetzt rennt da dauernd der Generator.
Generator oder ein richtiger lauter, starker Dieselmotor, so kann man sagen, ja. Genau.
Das ist, um es wertneutral zu formulieren, sehr prägend.
Ja,
Geräuschkulisse.
Schon, ja. Man gewöhnt sich an vieles. Und man muss echt sagen, verwunderlich, dass die Gäste wir haben wegen der Baustelle auch Beschwerde gehabt.
Ja, weil derjenige, ja, war selber am Bau tätig beruflich. Ja.
Und der hat und das der, nicht mehr hergekriegt.
Okay, genau, nicht ja, da auch noch.
Ja, so, genau, der hat das dann gesagt und hat aber noch einen netten Abend gehabt. Aber das ist natürlich schon anspruchsvoll, wenn da ständig der Motor läuft. Und teilweise von 8 Uhr früh bis auf Nacht, Montag bis Freitag, also im Endeffekt waren es knappe 4000 Fahrten, was das Display angezeigt hat. Das war am Anfang von der Saison auf null. Da kann man sich so ungefähr das Ausmaß vorstellen. Und schon, wenn es kommt darauf an, wie sie gefahren sind, war es schon, dass man sich auf der Terrasse und die gewissen Plätze nicht mehr unterhalten hat können, weil das so laut war.
Und da nur eine Beschwerde und euch selber.
Ja, genau, ja.
Das haben wir eigentlich total links wegdrucken können, weil wir ja gewusst haben, das muss sein. Mhm. Und wir haben die Arbeit trotzdem gehabt. Es sind trotzdem nicht wenig Gäste gekommen. Jetzt haben wir gar nicht überlegt, ob es uns das jetzt passt oder nicht.
Und in der Hütte ist es eigentlich schon gegangen, ja, von der genau, Lärmkulisse her. Ja. In der Hütte war das ist schon gegangen, ja.
Genau.
Mhm. Mit der Aussicht, vor allem ab der neuen Saison, wirklich eine riesen Qualitätssteigerung zu haben.
Mhm.
Nicht nur von der Sicherheit, sondern auch von, ihr könnt es mit der Bahn dann, wenn es ist, auch mal fahren. Aber genau, wie geht es mit genau, künftigen Fragen um von Gästen, die sich dann vielleicht besonders bemitleidenswert auch akzentuieren?
Mhm, ja.
Ja, also, ja. Ja, also das können wir uns schon darauf einstellen, dass da sicher wieder immer Anfragen kommen werden. Mei, wäre es nicht möglich mit der Bahn, weil Fuß verstaucht, weil überanstrengend und so weiter. Aber ich glaube, das können wir ganz gut einschätzen, ob das jetzt aus einfacher Faulheit oder Angst oder eine Verletzung. Also verletzte Menschen werden wir eigentlich immer auch wieder transportieren.
Mhm, genau. Das ist mit der neuen Bahn auch super möglich. Da ist ein Sitz halt rein, da kann man da reinhocken, Knopf drücken, da fahren die da automatisch rein. Das ist eine tolle Sache, aber ich denke mal, wir müssen das noch schon ein bisschen einschätzen. Wenn einer jetzt einfach nicht mehr mag oder einer verletzt ist,
ja,
verletzt er natürlich, keine Frage, der wird reingesetzt, dann kommt die Bikerettung unten hin, dann nimmt, die nehmen den entgegen. Aber
wenn Muskelkater ist natürlich auch nicht fein, aber
ja, ja,
das werden nichts bisschen nutzen, die werden echt selber runtergehen müssen.
Genau. Wieder.
Aber jetzt weiß man zum Beispiel, was Leuten ein Eintritt in eine Bar wert ist oder in einen Club, wo die Türsteher kurz Nebengeschäft haben. Mhm. Ich kann mir vorstellen, mhm, da werden sich einige spendierfreudig zeigen und sagen, ich will da runterfahren. Schau, mhm, kleines, großes Trinkgeld.
Also die rechtliche Lage, wie das dann ist, wie weit wir das dürfen, weiß ich jetzt bis jetzt noch gar nicht. Also es ist ja zugelassen für eingeschränkten Personenverkehr. Das heißt, Personal verletzt sich schon, das weiß ich, dass man das darf. Aber wie das jetzt, ja, da muss man dann wahrscheinlich entscheiden, was geht dann als Verletzung durch, was nicht. Rechtlich ist das wahrscheinlich nicht ganz einfach zum Klären dann.
Aber also, das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo du sachlich argumentieren kannst.
Genau, ja.
Dass es
ja,
rechtlich
ja,
nicht
genau,
möglich ist.
Ja, genau.
Weil sonst, und wenn man sich diese Büchse einmal öffnet, glaube ich, ist
mhm, ja, eben, schwierig. Stimmt. Weil Materialtransport ja, ist schon möglich, das war mit der Alten auch möglich. Das kostet einfach einen gewissen Betrag, wenn die ihre Rucksäcke aufführen müssen da. Brauche ja, die gewisse Zeit und das kostet einfach das gewisse. Genau, und das bei der neuen. Ja. Der aber mit den Menschen denke ich nicht, ja.
Und der große Vorteil für uns ist halt schon, dass wir eher leichter Mitarbeiter finden. Weil also es dauert wirklich 4 Stunden, bis dass der von daheim, wenn er jetzt in Innsbruck wohnt zum Beispiel, bei uns herum ist. Das mhm, muss er sich halt einplanen. Und so kann es sein, dass er halt in einer Stunde dann herum ist. Dass das dann einfach alles viel flexibler gestaltet werden
genau,
kann.
Ach so, und öfter auch wechseln kann, oder?
Ja. Mhm.
Also er könnte ja öfter runter. Ja. Oder genau, so wie bei euch, war es glaube ich die erste Saison, Katrin, warst du einmal unten? Oder maximal zweimal?
Einmal zum Begräbnis von meinem Opa, ja. Und der Michael auch einmal zur Hochzeit von der Schwester.
Ganz am Anfang noch 2-3 Mal zum was erledigen und dann die Hauptsaison einmal, ja. Mhm. Genau.
Und glaubt ihr, dass das jetzt auch was wird, wo ihr das nutzt, weil es wirklich auch eine Lebensqualitätssteigerung ist, oder geht euch das
also,
nicht ab und ihr wollt da gar nicht drauf runter?
Also ich finde es ein Vorteil, wenn man selber einkauft da oben. Also letztes Jahr haben wir noch vieles bestellt bei Lieferanten auch, weil das eben zu zeitaufwendig war, auch ich gehe einkaufen mit auch gehe. Und das natürlich ist schon ein Vorteil. Ich kann mit der Bahn auch fahren, gehe unten einkaufen, kann viel besser sehen, was es gibt, was gibt es für Waren, wo kaufe ich die Waren, Preis, Leistung, alles Mögliche. Kann ich selber zu den Bauern hinfahren. Wir haben viele Produkte von regionalen Bauern. Und das erleichtert das ziemlich.
Das haben wir die Saison jetzt nicht können. Ja.
Genau.
Da haben die Bauern Lieferungen nicht hingekaut, weil wir einfach einmal die Woche gerade liefern haben können,
das am Freitagabend.
Und da haben wir es einfach schnell umstellen müssen, das Konzept. Und auf das freuen wir uns nächstes Jahr jetzt wieder. Mhm. Auf die hohe Flexibilität, ja.
Bis auf den ganzen Umbaustress, Kosten sind euch persönlich dadurch nicht entstanden?
Nein, Kosten sind jetzt gar nicht entstanden. Das hat der Alpenverein übernimmt das mit der Förderung, was er vom Land kriegt. Genau das war ja juristisch, glaube ich, gar keine leichte Sache, das ganze Projekt da durchzubringen. Der Hüttenwart wurde sehr engagiert. Ich glaube, mit ein paar Jahren, wo er sich da intensiv auseinandergesetzt hat, dass das überhaupt möglich war mit Naturschutzgebiet und so weiter.
Also die Genehmigungen,
ja, das genau.
Hat er sich mit den Behörden sicher viel über
umgeschlagen. Also wie das gefunden hat, ist es sehr aufwendig. Ja.
Ja.
Und dann auch der Zeitdruck, weil da hat man dann die Genehmigung, so hat ich das mitgekriegt. Dann hat man die gewisse Zeit, dass man das schnell macht, schnell plant, schnell durchsetzt. Das war alles sehr knapp. Aha, und dementsprechend auch spannend, ja.
Aber diese Exponiertheit da auf 2077 Meter, wo die Bahn die einzig schnellere Verbindung ist oder fürs Material die einzige Verbindung ist, hat euch die belastet oder hat euch die auch befreit? Weil ich bin weg vom Rest. Weil das überlegt man sich oft als Aussteiger quasi diese Ruhe, dieser Abstand, dieses ich bin in auf meiner eigenen Insel, in meiner eigenen Oase und kann mich da wirklich einmal rausnehmen aus dem stressigen Leben. Ist das was aber dann auf Dauer auch belastet, wenn man so exponiert ist?
Also mich persönlich nicht. Gar nicht. Ich habe das so ziemlich interessant gefunden, dass ich also ich kann das so erzählen, wenn man im Tal ist, da sind ja viele Bereiche, wo man sich kümmern muss. Zum Beispiel Familie, Job, und dann ist man da, da ist man da, das sind mehrere Sachen. Und da oben zentriert sich alles auf die Hütte. Und wie du sagst, man ist nur mit der Bahn verbunden. Wenn man rein will, dann geht man eine Stunde ungefähr oder sowas. Und dementsprechend macht man das nicht oft. Und es dreht sich alles um die eine Sache. Und das finde ich... Für mich persönlich war das schon eine tolle Erfahrung. Und mir ist das gar nicht angegangen, das Tal. Und auch für die Leute, man hat den Verkehrslärm. Es ist schon total stressig, viel zu tun, aber es ist ein anderer Stress, finde ich. Eben wie ich schon erwähnt habe, weil die Leute zufriedener sind, weil man in der schönen Umgebung ist. Es ist schon was anderes.
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe ein bisschen Flachlandgene auch in mir, durch meine Mama. Und ich komme aus dem Alpenvorland. Und ja, da freue ich mich jedes Mal wieder, wenn ich mich unten in einen See, wenn ich in einen See schwimmen gehe zum Beispiel. Oder meinen Hund einmal lange strecken. Also der Kontrast, der tut mir ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Aber bist dann diese Monate, fühlst du dich da auch eingesperrt oder abgekapselt?
Das jetzt, da leide ich jetzt eigentlich nicht drunter, ne, weil ich wirklich eine Aufgabe, eine erfüllte Aufgabe habe, von früh bis spät. Ja, da gibt es gar keine Gedanken eigentlich, andere, dass ich jetzt gerne was anderes tat, sondern da ist einfach wieder der nächste Schritt. Aber trotzdem, also im Hinterkopf habe ich dann schon nach 4 Monaten, habe ich wieder so eine andere Art des Lebens vor mir, die mir genauso gut gefällt.
Und von der Qualität, weil ihr habt schon in der ersten Ausgabe gehört, mit euch, ihr seid da sehr zielfokussiert, ihr seid sehr zweckoptimiert. Also wenn ihr die Mission seht oder den Bedarf seht, dann tut ihr. Und das ist dann quasi in eurem Fokus und das füllt euch aus. Aber wie ist das im Unterschied zu eurem vorigen Job? Also ist das eine andere Qualität von Abarbeiten? Ist das... Weil da sind wir genau in diesem idyllisch-romantisch verklärten Berufsbild des Hüttenwirts, dass das eigentlich aufsteht mit dem Sonnenaufgang und so weiter. Ist das von der Arbeitsqualität was anderes schlussendlich? Für den Kopf, fürs Seelenleben?
Also ich kann schon sagen, dass das sehr vielfältig ist im Gegensatz zum Job davor. Habe ich in der Apotheke gearbeitet, sowie im Büro, in einem Pharmaziehandelsunternehmen. Und die Tätigkeit in der Hütte ist halt absolut abwechslungsreich im Gegensatz zu die davor. Wo man nicht nur in der Küche was herstellt, das vergleiche jetzt wie im Labor früher in der Pharmazie, wo man tüfteln kann, wo ich aber eben auf der Hütte dann auch viel mit Leuten interagieren kann, die ich früher nicht machen habe können. Mhm. Und ich finde jetzt auch die Putzarbeiten einmal sehr entlastend, wenn man jetzt nicht so viel Kopfarbeit hat mit der Planung. Also mag ich eigentlich auch ganz gern eigentlich alle Sachen. Dass man sich um einen Einkauf kümmert und die Lieferantenpflege, es ist halt schon umfangreich.
Ist sehr umfangreich, ja. Und das Spannende ist da schon, wie erwähnt, dass es sich eben so zentriert. Du hast nicht wie bei einem anderen Job, dass du da hinfährst, du machst das, du fährst wieder heim, hast noch deine privaten Sachen. Das ist immer das, was da ist. Und du stehst mit dem Sonnenaufgang auf, das ist eine tolle Sache. Du bist da in die Berge, das ist auch eine tolle Sache. Aber zu der Hauptsaison, wenn gerade wie bei uns das erste Jahr war, du bist ständig beim Dorn und du bist ständig hinten noch. Und das macht schon mühsam teilweise. Man einfach nicht mehr weiß, ganz oft die Situation, wie soll ich das machen? Wie soll denn das noch bitte gehen? Aber es ist erstaunlicherweise immer irgendwie gegangen. Zum Beispiel, das ist eine ganz lustige Geschichte. Zum Schluss von der Saison, das war am 7. Oktober letztes Jahr. Wir haben keine, da war noch so ein schöner Herbst. Wir haben mit denen nicht gerechnet, wir haben keine Getränke mehr gehabt, es ist einfach alles geworden. Und wir haben gewusst, jetzt kommen wir nochmal das Wochenende, ist nochmal voll. Wir dämmen, ne? Dann habe ich meinen Papa gerufen, du Papa, du musst gleich fahren, du magst mir was bringen, weil ich weiß auf Nacht nicht mehr, was ich dir Leute kochen soll, ne? Der Papa war schon ein bisschen, hat schon ein bisschen eigenartig gelungen, war auch kein Bitch. Man denkt, was hat er denn heute? So kenne ich ihn gar nicht. Ne? Und hat das noch gleich gemacht, ist ja, da gefahren. Und wir sind da draufgekommen, er hat Geburtstag gehabt an dem Tag. Und ich habe es voll vergessen und habe ihn von seiner Feier eigentlich weggeholt.
Zum Einkaufen.
So gut euch auf der Matten gestanden. Ja.
Und so ist halt noch immer mit Hilfe von anderen irgendwie gegangen, dass wir das so gemanagt haben. Aber
ja. Und man muss jetzt dazu sagen, du hast davor schon erwähnt, weil das finde ich beachtlich. Da merkt man, wie man sich eingrooven kann, wie man das Ding am Laufen hat. Du nimmst da mittlerweile wirklich oder kannst dir die Zeit nehmen, um selber noch auf den Berg zu gehen, ohne Leute zu retten, sondern du für die, weil du es jetzt willst.
Ja, genau, ja. Das habe ich mir letzte Saison eigentlich nicht nehmen lassen, obwohl es sicher zu kurz gekommen ist. Dass ich einmal in der Woche das schaffe, 2 Stunden, 2,5 Stunden auf den Berg zu gehen. Also der Vorteil ist, wenn man Stress hat, man wird da richtig schnell mit den Touren. ja, der Nachteil ist halt, man kann es leider zum Teil genießen, wenn man halt dicht erreichbar ist, noch relativ oft telefonieren muss, mitgehen. Aber den Kontrast zu immer da sein, immer in der Hütte sein, da muss man mal rausgehen.
Ja, also das habe ich auch so empfunden, dass wenn ich wieder heimkomme vor Bergtour, dass man ganz eine neue Energie hat und wieder die Gedanken frei macht.
Machst du es auch regelmäßig?
Nicht so oft wie der Michael, aber ich schaue halt, dass ich alle 2 Wochen einmal eine Runde gehe. Überhaupt jetzt bin ich mit dem Hund ganz viel gegangen. Das hat es auch eigentlich total aufgelockert, die Hüttensaison.
Diese Erneuerung, ihr habt diese Saison zum Beispiel mal einen Hund dabei gehabt, weil Learning aus der ersten Saison, so ein Begleiter ist eine Aufwertung.
Ja, der ist einfach immer eine Freude, wenn man umschaut und der ist immer gut auf und der geht in Kontakt mit den Leuten, er fühlt sich da unwohl.
Wo vielleicht teilweise ein zusätzlicher Stressfaktor, aber im Großen und Ganzen eine Aufwertung. Ist so. Er hat die Angewohnheit gehabt, da in der Pubertät abzuhauen. Und ist dann wirklich mit den Gästen zu den Nachbarhütten, dem ist dann angerufen, du.
Beim Halangerhaus.
Halangerhaus, ja. Euer Hund ist bei uns, was soll man da haben? Keine Zeit zum Holen.
Dann ist er mit den Gästen, mit anderen Gästen wieder zurück, dann waren wir heilfroh, dass der Hund wieder da ist. Ja. Oder dann ist mit einem Gast, eine junge Frau, bis zu der Taura Alm mit.
Ja.
Und natürlich hat uns die dann irgendwann einmal angerufen, ja, euer Hund ist immer noch bei mir und was soll man denn da? Und bis dass wir mal eine Idee gehabt haben, wie wir denn wirklich jetzt den Hund wieder zurückholen. Und dann hat wieder mal der Schwiegervater ist eingesprungen und hat einen Hund bei der Taura Alm, also beim Parkplatz in Taura abgeholt und dann in die Bahn reingestopft. Mhm,
genau, ja. Dann war er wieder rum.
Ja.
Und so, somit sind wir schon eigentlich regelmäßig viel gegangen.
Das heißt aber, wenn eure Leute im Tal einen Anruf kriegen, dann nicht, weil sie Geburtstag haben, sondern weil ihr was braucht.
Genau. Sind sie mittlerweile gewöhnt, Gott sei Dank.
Eben so.
Ja. Gott sei Dank, ja. Und das ist, ja, war echt immer so, wenn man was braucht, haben wir angerufen. Ja, ja, genau.
Ja, das war heuer irgendwie einmal ganz fein, sage ich, zum Durchschnaufen, wo der Wintereinbruch gekommen ist.
Ah, ja.
Weil da haben wir den ganzen August und Anfang September war die Hölle los. Also kein Tag, wo wir irgendwie zum Schnaufen gekommen sind. Und dann plötzlich am 12. September, es ist wirklich, hat Schneien angefangen und nicht mehr aufgehört. Ich glaube, eine Woche lang. Bis das wirklich die Hütte komplett dicht war und kein Mensch mehr kommen hat können. Nicht einmal die einheimischen Profibergsteiger sind in der Hütte.
Wo man komplett eingeschneit, ja.
Ja. Und da waren wir eine ganze Woche eigentlich allein, bis auf Leute, die gerade und gerade noch an einem Freitag, wo es gerade und gerade noch gegangen ist, die haben sich noch durch der Warte zu uns her und die sind dann festgesessen. 4 Tage lang.
Ja.
Normal waren sie eine Woche festgesessen, aber irgendwie haben wir uns da geholfen mit der Helfseilbahn, dass wir die da einführen können.
Und das war aber für euch auch ein Genuss. Also nicht, dass die festsitzen, sondern dass ihr es einmal ruhiger habt.
Ja, dass einfach wieder mal das Innehalten, über die ganzen Sachen nachdenken und wieder neu vorbereiten, weil die Saison hätte ja nur einen ganzen Oktober gedauert. Also das, ich habe das eigentlich genossen, muss ich sagen. Die Ruhe, also die ganze Terrasse war voll Schnee. 1,5 Meter haben wir gemessen mit dem Meterstab. Und da haben wir uns dann bei Sonnenschein auf dem Liegestuhl legen können und halt auch wirklich einmal genießen. So.
Was man, ja. Und was man schon sagen muss, dass der August, da war erstens einmal Baustellenhochbetrieb. Also am meisten 18 Bauarbeiter, was da bei uns gegessen haben, übernachtet haben und so richtig rundgegangen. Und das Wetter war traumhaft. Also
da ist aber die Hälfte der Hütte voll mit Bauarbeitern.
Die Hütte hat 60 Betten frei, 60, ja. Und die haben wir im August auch wirklich oft voll gehabt mit den Bauarbeitern, bis auf den letzten Platz sogar. Also wir waren im August, wo wir von 7 Tagen in der Woche, wo wir 4 voll und die anderen ziemlich voll. Also dementsprechend, und die Baustelle haben wir sehr viel Arbeit gewesen. Das waren ohne Bauarbeiter 1100 Übernächtigungen im August. Und so ist aber auch weitergegangen. Und nachher war der Schnee ja schon mal, da brauchst du nicht mehr denken, da tust du mal schauen, dass das irgendwie da managst und irgendwie schaffst, die Gäste noch zu versorgen, die Baustellenmitarbeiter zu versorgen und schauen, dass du den Sachen nachkriegst. Da wurde es schon erleichtert.
Ja, da haben wir jetzt noch nicht gewusst, dass wirklich der ganze September eigentlich, dass die Saison da gelaufen ist. Das hätten wir uns jetzt nicht erwartet, das war schon ein bisschen ein Einbruch
genau.
Von der ganzen Situation.
Ja.
Aber trotzdem ist, ja, mit so Sachen muss man eigentlich fast rechnen in der Hüttensaison, dass einmal vielleicht ein Regenwetter ist oder eine Gewitterwarnung, dass einfach niemand kommt.
Also, ja, genau. Die Saison war es einfach ziemlich konzentriert auf August, Anfang September, weil Juni war eigentlich schlecht, Juli war sehr wechselhaft, dann war es super, 6 Wochen lang, dann war Schnee. So ungefähr war die Saison. Groben, ja.
Wie war das mit den Lebensmitteln? Weil eine eurer größten Sorgen war, das wegschmeißen müssen. Und vor allem mit den Erfahrungswerten der Vorsaison hat man ja dann aufgestockt. Seid ihr da jetzt auf Lebensmitteln sitzen geblieben aufgrund dessen?
Aufgrund des Wintereinbruchs leider schon noch ein bisschen. Da ist uns leider auch ein bisschen was kaputt geworden, wo man ja Gemüse oder Aufstriche, die wir halt gerade frisch zubereitet haben für 50 Gäste, und die Gäste einfach nicht, gar keiner mehr gekommen ist, weil es waren ja wirklich 50 angemeldet immer.
So genau, am Wochenende,
gell? Und die Aufstriche sind halt Die hat der Hund jetzt auch nicht gegessen, gell? Die hat
nicht ja, genau. Und, ja. Und ich habe ja gerade erzählt, dass man, letztes Jahr hat mein Vater noch kommen müssen zu seinem Geburtstag, weil wir im Herbst zu wenig gehabt haben. Dementsprechend habe ich heuer viel einkauft, vor allem Bier, Getränke, Fleisch. Und das, und dann ist der Schnee gekommen. Also es war richtig viel zu viel. Aber die Getränke haben wir zum Glück wieder zurückgegeben. Die Lebensmittel haben wir ein bisschen in der Familie
verteilt.
Ja. Mhm. Also meine Schwester hat 20 Kilo Butter gekriegt zum Keksbacher. Ja, genau. Das sind so Sachen.
Ja. Aber es geht. Also weil das war wirklich eine eurer größten, fast schon Ängste, wie ihr das angefangen habt.
Mhm. Ja, obwohl das
ist handelbar.
Gut gegangen ist die erste Saison.
Mhm.
Das haben wir eigentlich gut hingekriegt, weil wir gute Kapazitäten gehabt haben zum Einfrieren. Und
das geht auch noch gut.
Und durch die hohe Frequenz geht immer so viel weg, dass wir da eigentlich nie uns gehabt haben, dass was überbleibt. Gell?
Genau. Ja. Und heuer haben wir weniger Frequenz gehabt, aber wir haben immer die Baustellenarbeiter da gehabt. Und das ist natürlich, das war richtig super. Also, da haben wir immer,
Fixabnehmer.
Ja, Fixabnehmer, ja. Das war, Vorteil, war schon ein Vorteil heuer, ein großer Vorteil. Das werden wir vermissen nächstes Jahr.
Was tut es jetzt eigentlich im Winter? Eure damalige Vorstellung war, Katrin, bei dir sogar in der Apotheke 2 Tage arbeiten? Wie schaut es aus?
Ja, also bei uns ist es jetzt so, dass wir eher wieder in Richtung Berg bewegen. Eigentlich gar nicht mehr so zurück an den alten Job, sondern dass wir das ein bisschen uns weiterdenken. Und jetzt haben wir wem kennengelernt, der hat in Arco die ganzen Klettertouren eigentlich geschöpft selber und gemacht. Mhm. Und da sind wir jetzt mehr oder weniger in einem Verhältnis mit dem, dass wir die Touren putzen und rekonstruieren und instand halten über den Winter.
Genau, das ist ja, ein Arco, das ist ja ein Kulturprojekt eigentlich und da sind ja hunderte Touren entstanden. Und von der Vegetation her wächst unten alles so stark, dass da ein gewisses Team braucht. Das ist ein freiwilliges Team. Das wird auch als Touren errichten. Das wird alles von niemandem gezahlt. Scheiß freiwillig. Aber da haben wir uns jetzt verpflichtet, dass wir für die nächsten Jahre im Winter vor allem, im Herbst geht es gut und dann im Frühjahr geht es wieder gut, die Touren pflegen, ausschneiden, warten,
Hackler erneuern. Ja, unten kann man, da haben wir eine Möglichkeit zum Wohnen. Mhm. Und ja,
ach so, das heißt, ihr macht wieder was an einem anderen Ort und habt euch mehrere Jahre verpflichtet dafür.
Ja, schon, ja. Mhm.
Das heißt, jetzt können wir das Rätsel lösen. Ihr rechnet im Sommer damit, wieder auf der Hütte zu sein.
Ja, ja genau, ja. Auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon irgendwie. Aha. Mhm. Und das, glaube ich, hat sich jetzt so gut ergeben, dass man im Sommer da auf der Hütte ist und im Winter dann oder Herbst, Frühjahr.
Das mit die Kletterkultur da ein bisschen mitgestalten.
Ja. Genau. Das Projekt da aufrechterhalten, erweitert, das Kletterprojekt.
Aber was macht das eigentlich mit eurem bis dato Sozialleben im Ort, in der Familie? Ihr seid eigentlich nicht mehr greifbar, ihr seid nicht da.
Die Familie teilt mal fleißig ein. Also das sind wir immer irgendwas gemeinsam beim Dorn. Also es ist auch umgekehrt auch so. Sie fragen uns auch, wenn sie was brauchen und haben. Mit den Freunden ist es ein bisschen schwieriger vielleicht. Dort, speziell die Katrin letztes Jahr hat gesagt, da verliert man schon viele Freunde.
Ja, wenn man jetzt die ganze Hüttensaison, also 5 Monate nie runterkommt, ja, da muss man schon Abstriche machen.
Mhm.
Aber dafür gewinnt man eben neue Kontakte auf der Hütte dazu. Und die Freunde, was halt wirklich bleiben, die bleiben danach auch. Und da haben wir nach wie vor Kontakt, jetzt wo wir
gestern stimmt, ja.
Wieder rodeln mit den Freunden. Und ich glaube, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass die nicht bleiben. Die wissen ja, dass ich um bin, die besuchen mich Oma. Die fragen ja die ganze Zeit, ja, wann gehen die Bahn endlich? Weil sie kommen halt wirklich teilweise nicht rauf. Mhm. Also von der Kondition her oder weil sie ja nicht steil ist.
Aber
weil sie ängstlich sind zum Teil.
Ja. Aber das ändert sich wirklich auch, oder? Der Freundeskreis. Ja. Oder halt schon, die auch vielleicht die Anzahl der Kontakte geht zurück.
Geht zurück, definitiv. Ja. Ich kann schon sagen, ja. Das geht zurück. Aber auf der anderen Seite gewinnt man auch Kontakte, speziell die Stammgäste. Ja. Wir haben da fleißige Stammgäste, was mindestens einmal die Woche kommen. So Bergläufer. Das, was uns freut, wo man sich auch, wo man Handynummern austauscht, wo man sich schon unfreundet. Dann das Zweite ist, dass die Freunde, die noch wirklich zu uns kommen, Da freut man sich natürlich noch mehr. Die bleiben dann meistens ein, zwei Nächte oben. Das ist schon eine tolle Sache. Da haben wir viele bergige Situationen gehabt oder Tage erlebt, wo wir mit denen wandern gegangen sind und so.
Ein paar intensiv in einem Austausch, in einem anderen Umfeld.
Anders dann,
ist auch ein Erlebnis gemeinsam, ja.
Und wie ist es so vom Gefühl her, wenn man sich in der normalen sozialen Welt herunten bewegt? Weil da ist man ja dann, entweder ist man die Pharmazeutin oder man ist der Mechaniker, jetzt ist man der
Hüttenwirt. Jetzt ist man der Hüttenwirt, ja. Speziell haben wir heuer das gehabt, dass Servus TV bei uns war und eine Reportage dran hat von uns und das bei Heimatleuchten ausgespielt worden ist. Und das ist eine bekannte Sendung bei uns und jetzt ist man wirklich gleich mal der Hüttenwirt. Weißt du, jetzt im Dorf schon bekannter und auch relativ oft
geredet. Jetzt weiß jeder und jetzt braucht man sich auch nicht mehr.
Das heißt, unser Podcast war nicht der Icebreaker, sondern, nein, aber das heißt...
auch.
Das ist, ja, was macht das mit einem selber, wenn man so den Stempel drauf hat? Schreibt man sich da oder ist das noch ein bisschen befremdlich?
Also ich freue mich total drüber. Man kommt mit den Leuten immer in einen super Austausch. Sie sind interessiert, wie das ist da oben. Viele können sich das gar nicht vorstellen, wie das Leben auf so einer Höhe ist. Also ich finde das schon, mir macht das Spaß. Man wird erkannt überall. Ja, mein Vater macht das auch richtig Spaß.
Man hat eigentlich viel zu
erzählen. Ja. Ja. In dem fragen sie nämlich auch, wie geht es in Hüttenwirt und da kommt man vielen austauschen, das ist schon toll.
Also er hat auch einen Benefit davon.
Ja, er hat er schon, ja.
Man kann auf dem Netz erzählen wir beim vorderen Job, weil die Leute da schon eher mit dem in Verbindung treten, mit London und schon interessiert sind an unserem neuen Alltag.
Und ich persönlich kann mich schon auch besser identifizieren mit dem Job, was ich jetzt mache, als wir mit dem Mechanikerjob vorher. Das ist definitiv eine ganz andere Identifikation.
Für mich ist eigentlich gar kein Stempel. Ich weiß, ich tue vielleicht wieder mal was anderes und bin überhaupt da ganz frei, dass ich mich gar nicht so als Hüttenwirtin sehe, sondern einmal eine Zwischenstation im Leben, wo ich gern mich gut weiterentwickle in dem Gebiet, aber was jetzt nicht also, bleiben muss unbedingt. Ja.
Das heißt, der Plan Hütte ist jetzt einmal fix noch für eine Saison,
auf jeden
drei
Fall.
Jahre und dann... Wird neu zusammengesessen oder gibt es schon Perspektive?
Also ich gehe schon davon aus, dass man es danach natürlich weitermacht. Aber wir haben es einmal vorgenommen, drei Jahre machen wir es. Und dann müssen wir sicher nochmal drüber sprechen, wie wir jetzt da weiter denn. Aber momentan spricht nichts dagegen, also dass man das einfach weiter tut.
Könnte man es jetzt auch länger vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Das kann ein längeres Projekt werden.
Ja. Also diese Ansage, weil das habe ich schon mutig gefunden, damals, bevor ihr den ersten Tag überhaupt auf der Hütte wart, habt ihr gesagt, auf jeden Fall eine zweite Saison.
Ja,
genau. Und man dachte, werdet ihr es bereuen? Ihr habt es nicht bereut.
Das war so unbedingt nötig für mich, damit ich das Ganze wieder neu betrachten kann. Weil am Anfang war es echt ein bisschen komprimiert und nicht so frei. Und das zweite Jahr habe ich auch gemerkt, okay, da ist ja viel mehr drinnen. Entwicklungsmöglichkeit, Gestaltungsmöglichkeit. Und jetzt mit dem Bewusstsein nur mal auf die dritte Saison zu gehen, das macht jetzt wirklich eine Freude.
Genau, muss man schon sagen, bei dir war die erste Saison, für dich war das sehr schwierig, weil es einfach so viel war da in der Küche, das zu organisieren und zu managen, dass wir alle an unsere Grenzen kommen sind, speziell du. Und da ist sicher gut, wenn man das noch weitermacht und da auch drüber hinauswächst und das nachher...
Das war notwendig, ja.
Ja, das war schon notwendig.
Weitermacht.
Bei mir war es jetzt mehr die zweite Saison, wo ich an die Grenzen gekommen bin, mit der Baustelle nebenbei. Und das noch alles zu regeln, da war viel zu mithelfen, auch zu regeln und das noch nebenbei alles. War sehr anspruchsvoll. Und daher freuen wir uns jetzt schon auf die dritte Borde.
Wo wir also das Gefühl haben können, jetzt können wir noch Früchte ernten
und
gestalten.
Jetzt ist die neue Bahn da, jetzt sind wir schon routiniert, haben wir unser Team eigentlich schon komplett, die was nächstes Jahr wiederkommen.
Ja.
Das sind zwei nepalesische Mitarbeiter, das ist ein Geschwisterpaar. Letztes Jahr war leider Dancing da.
Ja.
Und dann bin ich im Winter nach Nepal geflogen. Ich habe seine Schwester rekrutiert, so quasi.
War das deine Motivation für die Reise?
Auch, ja.
Als Hintergedanke.
Okay. Also es war schon ein zweiter Gedanke, ja.
Okay.
Mhm. Ja.
Ja, und die sind auch ein super Team. Also die verstehen sich blind.
Ja.
Und die haben auch so eine Mentalität, dass man immer einem anderen hilft. Und sowohl der Dancing hilft ihr beim Kuchen backen und umgekehrt sie ihr bei den Zimmer, damit also. Sie schneller fertig sind, schneller die Pause kommen.
Ja,
also genau. Die sind total effizient und schauen aufeinander.
Mhm, das ist super mit dir
ganz
zwei.
Ganz nett
ja.
zum Anschauen ist das.
Mhm. Mhm. Und jetzt eine der wichtigsten Fragen hinten raus noch. Ihr wart damals Neueinsteiger vor 1,5 Jahren. Mhm. Was würdet ihr heute mit eurem Wissensstand einem Neueinsteiger oder sogar einem Quereinsteiger, so einem Aussteiger wie ihr wart, empfehlen?
Ja, eindeutig würde ich das machen. Ja. Also mit dem Wissen, was man jetzt hat, würde ich mir als Beraterin zur Verfügung stellen.
Ja. Er soll sich mal ein dickes Fell anziehen.
Aber da kann das kann jeder schaffen, weil wenn man das möchte, dann ist das einfach möglich, das umzusetzen.
Mhm. Und was sind die wichtigsten Überlebenstipps?
Die wichtigsten Überlebenstipps, das ist eine gute Frage, sich mit dem abzufinden, dass man 7 Tage die Woche rund um die Uhr eigentlich arbeitet und es gibt einfach nichts anderes. Das ist schon mal ein Grundüberlebenstipps. Tipp, vielleicht sowas schon mal auszuführen und mitzuhelfen bei jemand anderen, dass man das mal kennenlernt, ob man jetzt den Druck überhaupt standhaltet, ob man das überhaupt mag. Genau,
ja,
das war mir sicherlich wichtig.
Machen will oder möchte.
Mhm.
Also eigentlich ist die Frage, möchtest du den Preis bezahlen, dass du jetzt die 4 Monate niemanden siehst vielleicht, keine Familie oder Freunde, dass die lediglich vielleicht gerade besuchen können. Vielleicht ist jetzt eh anders mit der neuen Bahn, aber trotzdem, also dass man sich das einfach vornimmt, dass das jetzt nicht ein Weltuntergang ist, wenn man jetzt nicht so integriert ist in die Gesellschaft in der Zeit.
Mhm. Und Schisch kann ich es auf jeden Fall schon empfehlen, wenn einer gerne richtig hart arbeitet und viel tut und gern unter Menschen ist, das ist die Grundvoraussetzungen. Du bist nämlich es ist oft so, da steht man um 6 in der Früh auf, nachher warten schon die Ersten, was nicht schlafen können, möchten sich schon unterhalten mit dir und nachher das den ganzen Tag durchfrequentiert und auf Nacht geht der letzte schlafen um 21:45 und dann hockst du vielleicht noch 5 Minuten da, weil du fertig bist. Und dann gehst du schlafen und stehst wieder mit der ersten auf und gehst wieder mit den letzten schlafen und das ist ständig. Also Menschen muss man gern mengen.
Sonst endet man so wie in der Beefcake-Saga, dass man in der Kuchel dann das Hochprozentige braucht.
Ja, genau. Ja,
ja genau. So nicht, so kein Männer.
Mhm.
Ja. Ja.
Vielen herzlichen Dank für eure Einblicke. Ich finde das wahnsinnig erfrischend, wie reflektiert und offen ihr über das Ganze redet und mit welchen Erlebnissen ihr jetzt nach 1,5 Jahren wieder ins Basecamp gekommen seid.
Mhm. Ja, danke auch für die Einladung.
Ja, danke, Florian. Ja.
Sehr, sehr gerne, aber ich muss auch mal raufkommen.
Ja,
ist ja Selbstdruck.
Auf jeden Fall herzlich eingeladen und wir freuen uns.
Ja. Mit der Bahnfahrt. Nein,
ja, genau.
Da gehe ich sehr, sehr gerne rauf. Herzlichen Dank und macht es gut.
Ja. Danke.
Danke, ja.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.